schönen guten Abend und ein herzliches Shalom. Herzlich willkommen zum gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gerloff aus Jerusalem und den sächsischen Israel-Freunden. Schön, dass du wieder dabei bist, vielleicht zum ersten Mal. Wir sind jetzt schon 2,5 Jahre unterwegs mit der Bibel, graben uns immer tiefer rein, heute bei 1. Mose Kapitel 7. Alle anderen Sendungen oder Podcasts mittlerweile kann man nachhören, nachsehen über gewisse Links, die wir unter dem Video auch immer verlinkt haben. Johannes, schön, dass du heute mit uns wieder dabei bist.
Hallo Samuel, schön dich mal wieder zu sehen.
Ja, gemeinsam hören, gemeinsam sehen, gemeinsam in die Bibel eintauchen. Wir haben etwas Besonderes, Johannes, Bibellesen gemeinsam online. Das ist schön, aber du hast gesagt, Bibellesen gemeinsam miteinander in Live-Präsenz. Wie geht das?
Das ist so, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ich war jetzt nicht ganz so sicher, Samuel. Du wolltest, glaube ich, eure Webseite zeigen, die von den sächsischen Israel-Freunden. Also wir hatten eigentlich vor, so wenig wie möglich Verwirrung zu stiften. Ich zeige mal meine Webseite. Und zwar ist das zunächst einmal, wenn ihr diese Webseite gerloff.co.il, wenn ihr auf die geht, dort verlinke ich immer alles. Und ihr kommt dann, wenn ich das mal anzeigen darf, ihr kommt dann auf diese Webseite. So sieht die aus. Und da habt ihr unter Termine zum Beispiel, wenn ihr da auf Deutsch geht, das wird wahrscheinlich das Beste sein, weil wenn wir englische Seminare oder Ähnliches machen, was auf Tschechisch läuft, die Christa, dann ist es in den anderen Bereichen. Da habt ihr alle Termine, wo ich irgendwo vor Ort vorkomme und da schreibe ich auch die Sachen. Also ich gebe dort immer die Links an, wenn gemeinsames Bibellesen zum Beispiel ist. Und ihr habt hier am 19. August, ist es bei mir, da habt ihr, was so gelb ist, das sind längere Seminare, wo es sich eventuell dann lohnt, auch weiter anzureisen. Und da wird vom 19. bis 26. August hier in Jerusalem ein gemeinsames Bibellesen sein. Und zwar organisiert es der Werner Hartstock von Israelreise heißt es, .de. Oder ihr findet hier auch unter sächsischen Israel-Freunden. Ich habe da vorhin gesehen, Samuel, dass ihr noch einen Eintrag gemacht habt, ganz schnell. Also, wenn man da draufklickt, dann, das ist beim Werner Hartstock die Seite. Oder wenn man bei sächsische Israel-Freunde da draufklickt, dann gibt es da einen Eintrag, den ihr heute ganz neu gemacht habt. Und wenn man dann hier draufklickt, kommt man zum Werner. Also macht euch da einfach euch mal kundig. Für diejenigen, die sagen, ich kann mir das jetzt einfach nicht leisten, nach Israel zu reisen, ich möchte euch da wirklich Mut machen, zu gucken. Da gibt es auch in Norddeutschland, in Süddeutschland, in der Schweiz, also an unterschiedlichen Stellen sind die, vielleicht komme ich auch ganz in eure Nähe, ich weiß es nicht, guckt euch das mal an, ja. Aber hier ist ganz im hohen Norden, im November in Ulrichshusen, also ganz unterschiedliche Orte, wo wir gemeinsam Bibel lesen. Und mir ist es einfach ein Anliegen, euch da zu helfen, dass es da weitergeht. Aber sag mal, vielleicht wolltest du kurz noch eure Webseite zeigen und ja, wie man dort drauf kommt für diejenigen, die über die sächsischen Israel-Freunde dazukommen oder sich da mehr zu Hause fühlen.
Genau, das machen wir. Wir schauen uns das gemeinsam an. Und zwar unsere Webseite von sächsischen Israel-Freunden. Die Hauptseite ist www.zum-leben.de. Und dann habt ihr unten oben verschiedene Registerkarten und auf die Registerkarte Veranstaltung klickt ihr drauf. Dann seht ihr verschiedene Veranstaltungen, auch das gemeinsame Bibellesen online, was wir jetzt immer am zweiten Dienstag im Monat meistens haben. Wenn Verschiebungen sind, dann werden die auch dort mit bekannt gegeben. Und dann seht ihr hier die Website entsprechend und weitere Infos, wie gesagt, im Link hinterlegt, meldet euch verbindlich an. Dafür braucht ihr natürlich gewisse Passsachen und diese und jene Dinge, die ihr dann einfach in das Formular bei israelreise.de eintragt. Ansonsten habt ihr hier den Zeitraum und die wesentlichen Infos hingegeben. eine kleine Anmerkung noch, weil es immer wieder Rückfragen gab zur Veranstaltung. Die Reise veranstaltet der Werner Hartstock von israelreise.de. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch direkt bei ihm. Soweit, so gut. Jetzt machen wir weiter, Johannes.
Ja, vielleicht gebe ich noch einen Tipp dazu. Beim Werner gibt es keine Flüge dabei. Also er bucht gern die Flüge, wenn ihr das als Gesamtpaket haben möchtet. Aber ich möchte euch da ganz viel Mut machen. Ich habe heute oder vor ein paar Tagen erfahren, dass Ryanair ab Baden-Baden, ab Memmingen wieder anfängt zu fliegen, ab Juni oder so. Also guckt euch das an, auch mit Smartwings ab Prag. Man kriegt da manchmal ganz günstige Direktflüge und es lohnt sich da etwas rumzusuchen, macht es. Also der Werner vermittelt diese Billigfluggesellschaften nicht, weil er sagt, da habe ich zu viel Ärger damit. Es ist manchmal etwas, wie soll ich sagen, man muss da etwas flexibel sein, aber wir haben eigentlich durchweg gute Erfahrungen gemacht und ich muss dazu sagen, die haben, wenn es Krieg gab oder Ähnliches und die abgesagt haben, auch immer problemlos das Geld zurückgeschickt. Ich möchte heute mit euch direkt in den Text reingehen und ich habe heute was vor, nämlich das ganze Kapitel 7 mit euch zu lesen.
Oh, Johannes, aber das ist schön.
Vielleicht betest du da noch, weil bei der Geschwindigkeit braucht man besondere Schutzengel.
Ja, das ist richtig. Also wenn wir so weitermachen, 600 Jahre, wenn wir heute ein Kapitel schaffen, sind wir in 500 Jahren durch. Aber lasst uns mit dem Gebet starten, das ist wichtiger. Vater im Himmel, wir legen diesen Abend ganz bewusst in deine Hände. Du hast alles in der Hand und wir bitten dich, dass du durch dein Wort redest. Dass uns bewusst wirst, was du damals hast aufschreiben lassen, aber uns heute und hier im Jetzt sagen möchtest. Dass dein Wort lebendig wird. Dass wir verstehen, was du dir gedacht hast. Herr, und dass wir dich ein Stück weit, ja, oder dir ein Stück weit näher kommen. Und mehr verstehen von deinem Wort, wie du dir gedacht hast. Beziehung Mensch-Gott, Mensch-Mensch. Und was du, ja, in diese ganze Geschichte, in ganze, ja, Dramatik hineingelegt hast. Herr, wir loben und preisen deinen Namen und geben über dieser Zeit dir jetzt die Ehre und halte du deine Hände darüber, über alle Plattformen, wo wir jetzt aktiv sind, auch wo wir später nachhören oder nachsehen können. Gelobt sei dein Name. Amen.
Amen. Und vielen Dank, Samuel. Ich möchte es einfach, dass es auch die anderen wissen. Ich bin da unwahrscheinlich dankbar für diese geistliche Unterstützung durch den Samuel und technische und geistliche Unterstützung auch vom Ruben her. Ich möchte einfach mal ein ganz offizielles Danke sagen. Wir steigen jetzt in 1. Mose 7 ein. Und ich finde immer gut, wenn ihr selbst Bibeln vor euch habt und das vergleicht. Schreibt euch Fragen auf oder schreibt sie gleich irgendwo in den Chat oder wie auch immer, wenn sie kommen. Diesem ganzen Text, ich möchte es einmal so sagen, blitzt das Evangelium aus jedem Knopfloch. Und ich würde in vielen Knopflöchern viel tiefer einsteigen. Ich möchte euch das jetzt mal gleich zu Anfang anhand des allerersten Verses eigentlich zeigen. Und ich muss immer noch mit der Technik kämpfen, aber ich schaffe das schon irgendwie, euch da mit hineinzunehmen in meinen Computer. Da heißt es, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus und dann geht's weiter. Denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir in dieser Generation. Ich denke, dass es so bei euch mehr oder weniger stehen wird. Ich muss euch jetzt hier, ich referiere euch etwas, was ich in der letzten Zeit von einem orthodoxen Rabbiner hier in Israel, ich habe da Podcasts mitgehört, habe mir das angehört und ich bin mir nicht so sicher, ob ich euch den Namen sagen soll. Er wird ganz bestimmt sagen, dass ich ihn überhaupt nicht verstanden habe, aber ich habe da sehr, sehr viel verstanden und ich möchte euch einfach zeigen vom Text her, was er da gemacht hat. Das ist aus meiner Sicht atemberaubend. Also zunächst mal, was wir bei dem hebräischen Text machen, ihr seht jetzt gleich, da verschwinden ganz viele Punkte. Habt ihr gesehen? Das sind die sogenannten kantilenischen Zeichen. Das sind, wir würden heute bei uns sagen, das sind Noten, damit man, wenn man das kann, dann kann man den Bibeltext singen. Übrigens, der Herr Jesus konnte das wahrscheinlich, wenn er öffentlich einen Bibeltext vorgetragen hat. Und was jetzt an Punkten noch zwischen den Dingen dasteht, also zwischen den Buchstaben dasteht, das sind die Vokale. Und die nehme ich auch mal weg. Dann seht ihr, wie dieser Text, der, also es geht um diesen Satz, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir in dieser Generation. Heute in Israel würde der so in der Zeitung stehen. Und das ist es, was heutige Israelis so lesen können, so vor Augen haben, wenn sie diesen hebräischen Text sehen, auch diesen Bibeltext. Übrigens auch viele Israelis, ich merke das, wenn Israelis, auch bei uns in der Gemeinde, so einen Bibeltext vorlesen, da die vielen kleinen Punkte und so sehen die oft gar nicht und machen deshalb eine ganze Reihe von Fehlern. Das ist immer hochinteressant, ja? So, und ich gehe jetzt nochmal mit euch diesen Text durch, damit ihr da immer besser versteht. Ich habe das gelb gemacht, da heißt es Ki Otra, denn dich, und dann heißt es habe ich gesehen. Und dann kommt ein Gerechter und dann vor mir und dann in dieser Generation. Jetzt meint dieser Rabbi, Rabbis sind ja immer darauf aus, was möglichst kurz zu machen, was möglichst prägnant auf den Punkt zu bringen, nicht so lange drum herum zu reden, wie ich das wahrscheinlich mache. Der sagt, das hätte man auch sehr viel kürzer machen können. Anstatt den Satz so lang zu lassen, könnte man da einfach sagen, also auf Hebräisch steht da, Ki otcha ra'iti tzadik lefanai bedorase. Und da sagt er, bah, wozu die vielen Worte? Man könnte einfach nur sagen, hätte nur sagen können, der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, Ki atah tzadik, denn du bist gerecht. Das würde auch jemand ganz einfaches verstehen, also denn du heißt Ki atah und bist ein Gerechter oder bist gerecht, ist es tzadik. Das könnte so eigentlich doch dastehen. Die Frage ist jetzt, wenn da nur stehen würde, denn du bist gerecht, was wäre der Unterschied? Ich würde mich jetzt gern mit euch zusammensetzen, allein nur über diesen halben Vers und mit euch Bibelarbeit machen, gerade mit den Jüngeren, die wir dabei haben, dass man fragt, warum müssen all die anderen Dinge dastehen? Also warum steht da im biblischen Text, denn dich habe ich gesehen? Also ich gebe euch jetzt mal einen Punkt, was das anders macht. Wenn da nur stehen würde, du bist gerecht, dann hinge alles an Noah. Übrigens, die meisten christlichen Auslegungen gehen davon aus, ja gut, Noah war ein Gerechter, noch dazu in seiner Zeit, in seiner Generation. Aber was Gott hier jetzt sagt, ist, ich habe gesehen. Und wenn wir das im biblischen Kontext nehmen, dann bedeutet das, dass Gott etwas prüft, etwas beurteilt und dann etwas feststellt. Der Grund für die Gerechtigkeit Noahs nach dem Bibeltext hier liegt nicht bei Noah, sondern bei Gott, weil Gott etwas sieht. Und das ausgerechnet noch in dieser Generation, in der, also die böse ist, in der Generation, in der Noah eigentlich gar nicht seine Gerechtigkeit ausleben oder unter Beweis stellen könnte, weil die Generation so böse ist. Und jetzt stellt dieser Rabbi fest, da fehlt ja ein Buchstabe im biblischen Text. Und zeige euch das mal, wo der Buchstabe fehlt. Ich mache ihn mal rot, ich habe ihn hier eingefügt. Wenn das, was in eurer Übersetzung steht, richtig ist, Das könnt ihr nicht im nackten hebräischen Text lesen, sondern da braucht ihr die Punktierung, die Vokalisierung dazu oder Vokalisation dazu. Dieser rote Buchstaben, der fehlt, wenn man hebräisch denkt. Weil, ja, wie könnte man das sonst lesen, wenn da nur so steht, da steht Otra, denn ich habe dich gesehen. Aber jetzt liest dieser Rabbiner das mal so, wie man das heute im Hebräischen liest, und dann sagt er, da steht nicht Otra, weil das Waf fehlt, also dieser Buchstabe fehlt, ja, sondern ich habe Itra, ich habe mit dir oder bei dir gesehen einen Gerechten, also ich habe den gesehen, ja, einen Gerechten von mir in dieser Generation. Es ist die große Frage, wen hat Gott da gesehen? Und dieser Rabbi betont, dass Gott da offensichtlich etwas gesehen hat, was gar nicht offensichtlich war. Also er hat das gesehen, was die ganzen anderen eben nicht gesehen haben. Wer ist dieser Gerechte, der da bei Noah stand und den Gott gesehen hat als Gerechten vor mir? Und um wessen Gerechtigkeit geht es da überhaupt? Was hat dazu geführt? Was war die Ursache dafür, dass Noah vor der Sintflut gerettet wurde? Das ist die ganz große Frage. Und ich habe das bei diesem Rabbi, deshalb habe ich seinen Namen jetzt auch nicht gesagt. Also zunächst mal bitte, um da ganz klar zu sein, er würde sagen, also du verstehst mich überhaupt nicht. Ich wollte da überhaupt nicht sagen, dass der lebendige Gott den Noah, den einen Gerechten, Jesus vielleicht sogar, gesehen hat. Und er hat dann gemerkt, dieser orthodoxe Rabbi, dass er irgendwie aus orthodox-jüdischer Sicht irgendwo aufs Glatteis geraten ist. Und er versucht dann so allerhand noch zurecht zu biegen und pilpuliert darum, also um den Unterschied zwischen Christentum und Judentum aufzuzeigen. Und ich glaube, keiner von seinen Zuhörern hat das wirklich verstanden, weil ich glaube, er selber hat das Christentum nicht verstanden und deshalb diesen Unterschied nicht. Ganz toll und interessant fand ich das dann auch, als er sich zu dieser Aussage versteigt, die Christen, die denken, alles geht allein aus Gnade. Aber das geht hier beim Noah ganz bestimmt nicht allein aus Gnade, sondern da gibt es einen Grund, warum der Noah begnadigt wird. Aber er sagt dann, ja, der Grund liegt in der Zukunft. Also deutlicher kann ein orthodoxer Rabbi aufs Kreuz nicht hinweisen. Ich möchte euch das nur ganz klar sagen hier. Das sind Dinge, die, und das steht im Text, dass dieser eine Buchstabe, dass der tatsächlich fehlt und dass, ich sage es jetzt einmal so, jeder kann das, der den Text sieht, der den Text versteht, kann das nachprüfen, kann das sehen. Aber jetzt lesen wir mal weiter im biblischen Text. Da heißt es also, ich sage es jetzt einmal so, dass Gott zum Noah sprach, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe da einen neben dir gesehen, den du nicht siehst, den sonst niemand sieht, und er ist gerecht vor mir in dieser Generation, schon wirksam. Und jetzt sagt Gott weiter der Herr weiter zum Noah, von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7. Und nimm die zu dir in die also von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7 das Männchen und sein Weibchen oder männlich und weiblich, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, ein männliches und ein weibliches Tier, desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je 7 das Männchen und sein Weibchen, und zwar um das Leben zu erhalten auf dem Angesicht der Erde oder der ganzen Erde oder des ganzen Landes. Denn von heute an in 7 Tagen werde ich es regnen lassen auf das Land 40 Tage und 40 Nächte. Wenn wir da jetzt hineingehen in diese 7 Tage, ich möchte gern etwas zeigen, was durch den ganzen Text hindurchgeht. Und irgendwo diese Rabbiner, die jüdischen Schriftausleger, von denen wir immer denken, na, die sind doch unterm Gesetz und die müssen doch alles ganz streng sehen. Ich habe so den Eindruck, die suchen hier nur Gnade, Gnade, Gnade. Also die sagen, diese 7 Tage, das waren die 7 Tage, wo man um den gerechten Methusalem getrauert hat. Ich fand schon toll, also wir hatten das schon früher in der Jungschar, als ich Teenager war und Bibelunterricht gemacht habe, da haben wir immer sehr viel Bibelquiz gemacht. Da war eine Frage, an was ist der Methusalem gestorben? Und wir haben dann nachgerechnet und der ist tatsächlich nach der Bibel genau in dem Jahr gestorben, als die Sintflut war. Und wir haben natürlich als Christen, die gar nicht so gnädig sind, sondern eher brutal ausgerichtet, also zumindest wir damals in der Jungschar, wir sind alle davon ausgegangen, der Methusalem ist ertrunken. Der war genauso schlimm wie alle anderen auch und der ist ertrunken. Die Juden gehen davon aus, der Methusalem war der Gerechte. Und um seiner Gerechtigkeit willen hat Gott die Sintflut so lange aufgehalten, wie der Methusalem gelebt hat. Und dann ist der Methusalem gestorben und dann musste die Sintflut kommen. Und da hat Gott der Welt damals noch 7 Tage gegeben. Da diskutieren die Rabbiner dann miteinander, ob das jetzt die letzte Frist von 7 Tagen nach den 120 Jahren waren oder dass es nur nicht die 120 Jahre waren, sondern wie lange eben die Arche gebaut werden sollte. Das ist in meinen Augen eine müßige Diskussion. Sie sind sich alle einig, der Methusalem hat die Sintflut aufgehalten und es war noch einmal eine Gnadenzeit, die Gott gegeben hat. Und dann heißt es, und dann werde ich regnen lassen auf das Land. Und es ist interessant, dass hier bei dem Regen ein Wort kommt. Das heißt, ich sage das einmal, damit ihr wisst, nachher kommt für das Wort Regen das Wort Geshem. Und hier ist das Regnen lassen, Lehem Tir. Ihr merkt, das sind keine 2 Buchstaben, dieselben. Das ist ein ganz anderes Wort. Regnen lassen und dass nachher Regen kommt. Und dieses Regnen lassen, sagen die rabbinischen Ausleger, das ist ein gnädiges Regnen. Und auch die Art und Weise, wie hier Gott von sich selbst Ich sagt, er sagt nämlich nicht Ani, sondern Anochi, das ist voller Gnade. Was Gott da macht, ist, dass er sich durchweg nicht als der harte alttestamentliche Rachegott zeigt, sondern als derjenige, der schon bevor die Sintflut angefangen hat, selbst daran leidet. Und ich finde es faszinierend, wie die rabbinischen Schriftausleger hier zeigen, Gott ist so voller Gnade, so voller Liebe. Es kommt noch ein paar Stellen, gerade in diesem Text, der eigentlich ein ganz brutaler Text ist, was da, also wo es darum geht, dass alle Menschen auf der Erde umgebracht werden, dass es da ein Text ist, der nur so vor Gnade sprüht. Also, denn von heute an in 7 Tagen, nicht sofort, sondern ich gebe euch noch 7 Tage, werde ich es zunächst mal nieseln lassen, regnen lassen auf das Land 40 Tage und 40 Nächte und ich werde vertilgen alles Lebendige, auslöschen alles Lebendige, das ich gemacht habe vom Angesicht des Erdbodens. Und Noah tat alles, was ihm der Herr geboten hatte. Ich bin jetzt im Vers 6. Noah war 600 Jahre alt und die Sintflut war Wasser auf dem Land und Noah ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Und von den reinen Tieren und von denen, die nicht rein waren, von den Vögeln, von allem, was auf dem Erdboden kriecht, immer zwei und zwei, also paarweise kamen sie. Und jetzt, ich bin jetzt im Vers 9 und das kommt aus unseren Übersetzungen. Da heißt es in der Übersetzung, gingen sie zu ihm, also zu Noah, in die Arche, paarweise je ein Männchen und ein Weibchen. Aber im hebräischen Text wird so ein Gedanke nach dem anderen weiterentwickelt. Da heißt es, sie kamen zwei, zwei und sie kamen zu Noah. Und dann zu der Arche, männlich und weiblich. Was hier interessant ist, sie kamen zu Noah und zunächst mal zu Noah allein. Sie sind nicht für irgendwas, was Gott ihnen vor Augen gemalt hat, wo sie erschreckt hat, in den Käfig geflohen, also in die Arche. Und sie kamen zum Noah. Und sie haben gewusst, er ist derjenige, der uns retten kann. Irgendwie war da eine Beziehung da. Wir könnten diesen ganzen Sintflut-Text nur durchgehen und einmal die Beziehung zwischen Mensch und Tier angucken. Und das sehen wir dann, wenn Gott einem Menschen Gerechtigkeit verliehen hat, dann leben ihn die Tiere. Also, der Salomo hat es gesehen, der schreibt irgendwo in den Sprüchen, dass sich der Gerechte seines Viehs erbarmt, hat Luther, glaube ich, übersetzt, ja. Dann kommt aber noch was weiteres. Die Tiere, die zum Teil ganz anders geschaffen sind, die Herdentiere waren oder die das gar nicht so kannten, dass man als Paar leben muss, die machen jetzt etwas, die ahmen den Menschen nach. Also sie kommen immer zwei und zwei, so wie die Menschen immer normalerweise zwei und zwei rumgelaufen sind, so wie Gott sie geschaffen hat, männlich und weiblich. Die Tiere, die ahmen jetzt Gott nach. Und das führt dann dazu, dass die Tiere in der Nachfolge des Menschen praktisch einen göttlichen Auftrag ausfüllen. Was jetzt ganz, ganz interessant ist, ist, dass hier was verschwimmt in diesem Bibeltext, was wir oftmals gern auseinanderhalten wollen. Gott erwartet hier vom Noah, dass er diese Führungsrolle übernimmt. Er steht so da als diese Person, zu der die Tiere kommen und der die Tiere dann in die Arche mit hineinnimmt. Also der Noah ist da ganz zentral. Und er muss verantwortlich handeln. Das heißt hier immer wieder, Noah tat alles, was der Herr ihm befohlen hatte. Ja? Er hat, das haben wir das letzte Mal gesehen, er hat die Worte, er hat die Gedanken Gottes als Befehl genommen. Aber wenn wir jetzt sehen, was hier passiert, dann passiert hier ein von Gott gewirktes Wunder. Und ihr könnt anfangen, wo ihr wollt. Da ist Wunder, Wunder, Wunder. Das ist alles, wir würden heute sagen, übernatürlich. Ja, das Wort kommt in der Bibel nicht vor, aber ich benutze es jetzt einmal. Nämlich, dass die Tiere vom Noah nicht gejagt werden mussten oder eingesammelt, eingefangen werden mussten, sondern dass sie gekommen sind, freiwillig. Und dann waren sie da in dieser engen Arche, haben sich vom Noah reinführen lassen und dass dann der Wolf und das Schaf aneinander gekuschelt haben. Löwen waren da wahrscheinlich mit dabei und Lämmer. Aber was jetzt zuerst mal für mich ganz wichtig ist, was für die jüdischen Schriftausleger immer wieder neu herausgestellt wird, das ist, Gott hat den Noah, wenn es um diesen Rettungsakt ging, also um diese Rettungsoperation, eine der größten der Weltgeschichte, dann hat Gott den Noah zu seinem Mitarbeiter gemacht. Und diese Zusammenarbeit zwischen Gott und Noah, das ist, wir können das trennen. Und wir sind ja auch ganz groß. Wir sagen entweder, ich kann alles, ich mache alles, ich muss alles und Gott kann gar nichts oder Gott macht nur, was ich mache. Oder umgekehrt, wir sagen, nee, ich kann ja gar nichts und Gott muss alles machen. Das sind zwei Extreme, die uns begegnen. Und mir ist wichtig, euch das vom Bibeltext her zu zeigen, dass das aus Gottes Sicht es so ist, dass er vom Noah alles erwartet. vollen Gehorsam, vollen Einsatz über Jahrzehnte hinweg. Und dann macht doch er alles durch den Noah und in Zusammenarbeit mit dem Noah. Und das Interessante ist, was wir dann in der Arche haben, ist ein Vorbild dieses Friedensreiches, wo alle Schöpfungen, alle Wesen miteinander sind. Da waren auch Schlangen mit drin, alles mögliche Viechzeug hat es da miteinander ausgehalten, wo wir normalerweise sagen würden, aber die können doch gar nicht miteinander. Das Interessante ist da, dass Noah derjenige ist, der da ganz vorne dasteht und dass Noah mit ganz viel Gehorsam da kommen muss und dass er praktisch das tun muss, so als wäre niemand anders da. Jetzt sind wir im Vers 10 und zwar heißt es, da das erste Wort ist ein, bei euch steht da wieder und, ja, im Hebräischen steht da auch und, aber eigentlich heißt es da Vayehi. Und es geschah. Und dieses Vayehi kommt dreimal vor, vielleicht in diesem Text. Und denke ich dran, dass ich euch da dann drauf aufmerksam mache, wenn ich das vor mir im hebräischen Text sehe. Was hier wichtig ist, den jüdischen Schriftauslegern ist, dass dieses Vayehi auf was hindeutet, so ähnlich wie wenn ich jetzt anfangen würde, euch zu erzählen und sagen würde, es war einmal. Wenn ich anfange mit, es war einmal, dann wisst ihr alle sofort, jetzt hat er sich was ausgedacht. Das stimmt jetzt auf keinen Fall. Da müssen wir jetzt aufpassen, jetzt erzählt er uns Geschichten. Ganz genauso sagt dieses Vayehi, das, was jetzt erzählt wird, was jetzt gesagt wird, ist so passiert. Ist eine historische Tatsache. Das, was sich jetzt entwickelt hat, oder was jetzt erzählt wird, das sind die nackten Fakten. Also es ist ganz wichtig, ich weiß, dass da viel ausgelassen wird, dass Gott all das, was uns interessiert, als Geologen oder als Biologen oder als Historiker oder so, das lässt er raus. Und da gehe ich dann auch nicht näher drauf ein, sondern das überlasse ich den jeweiligen Fachleuten. Was jetzt wichtig ist, ist, dass vom biblischen Text her davon ausgegangen wird, wir geben hier nicht Mythen weiter, wir geben hier nicht, es war einmal, irgendwelche frommen natürlich, aber Märchen weiter, sondern es wird hier Geschichte erzählt. Und ihr sagt jetzt, ja, aber da ist doch Gott da und der macht doch alles Mögliche. Und wir gucken doch rein in die Geschichte und wir sehen keinen Gott. Das ist genau die Grundbotschaft der Bibel, dass hier auf der einen Seite in der Natur etwas passiert und auf der anderen Seite das, was in der Natur passiert und wozu auch wir Menschen gehören, total verflochten ist, zusammengehört, untrennbar zusammengehört mit dem, was Gott tut. Also wenn ihr biblisch tickt und denkt und seht, was heute in der Welt passiert, seien das Naturkatastrophen, sei das eine, was jetzt alle bewegt hat, eine Sonnenfinsternis, passiert übrigens dauernd, je nachdem, wo man auf der Erde ist, ja, immer wieder an unterschiedlichen Stellen. Also ich möchte jetzt nicht zu viel reinlegen. Sei es ein Krieg in der Ukraine oder ein Krieg um Israel, aber da ist der lebendige Gott immer total mit drin, ist mit involviert, würden wir heute sagen, mit unserem Denglisch. Ja. Also die Natur und die Menschenwelt, die stehen immer, auch heute, im Dienste eines einzigen Meisters und Herrn. Und das ist eine wichtige Sache, wo ich den Eindruck habe, wir müssen uns das als Christen sagen, immer wieder, weil das Wort Heilsgeschichte taucht auf und dann denken manche Leute, ja, das ist die Interpretation von Frommen, was sie sehen. Die Bibel geht nicht davon aus, dass wir etwas interpretieren, sondern die Bibel geht davon aus, dass der lebendige Gott am Wirken ist. Und jetzt werden, guckt mal hin, jetzt werden ganz konkrete Jahreszahlen genannt. Ich bin kein Historiker und ich bin keiner, der das jetzt aufdröseln wird. Aber jetzt heißt es, im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag, an diesem Tag. Ich verrate euch schon, die alten Rabbiner im Talmud sind sich nicht einig, wann das ist. Da gibt es x Dinge zu diskutieren. Aber der biblische Text zunächst einmal geht davon aus, dass hier Geschichte passiert. Und die Frage ist jetzt, hat die Flut im Mai oder im November begonnen? Darüber streiten sie sich im Talmud, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dass ihr das sofort versteht. Ja, was da passiert, vielleicht bleiben wir dabei, dass wir sagen, wir wissen es nicht. Und jetzt heißt es aber hier, aber da brachen dann alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Es ist interessant, dass hier Worte gebraucht werden. Da wünschte ich mir jetzt auch, ihr würdet Hebräisch verstehen. Also wenn davon der Tehom Rabbah steht, dann erinnert es zunächst einmal daran, dass in Kapitel 6, in Vers 5, da heißt es, dass die Bosheit des Menschen Rabbah ist. Also überwältigend groß. Und die Rabbiner sagen sofort, seht mal, Gott kommt da genau mit dem, was er bei den Menschen gesehen hat. So eine überwältigende, unermessliche Schlechtigkeit des Menschen, Bosheit des Menschen, die beantwortet er jetzt mit einem unermesslichen Schlund der Tiefe, sagt hier ein Übersetzer. Ja? Und der tut sich da jetzt auf, was da aufgerissen wird. Da wird irgendwas in der Erde aufgerissen und Quellen aus der Tiefe, Brunnen aus der Tiefe. Ich finde es toll, wie manche das dann, gerade wenn sie hier im Land gelebt haben, das beschreiben und sagen, ja, da wurden plötzlich auch diese ganzen Schwefelquellen nicht mehr zurückgehalten. Da ist ein unwahrscheinlicher Gestank rausgekommen. Da hat sich all das aufgetan, was in der Erde drin war. Da werden Worte gebraucht, auch wenn es um die Fenster des Himmels geht. Was da passiert ist, waren das Falltüren, waren das Gitter, waren das Fenster. Wir wissen da ganz vieles nicht, aber das Bild ist, dass da was von oben und von unten aufgerissen wird und von überall her Wasser kommt. Ob da Erdbeben waren, ob da ein reißender Wolkenbruch war, all das wissen wir nicht. Aber was die Bibel ganz eindeutig sagt, wenn wir das im Hinterkopf haben, wo wir herkommen, das war schon vor anderthalb Jahren oder vor zweieinhalb Jahren, also ganz am Anfang ist da ein Unterschied gemacht worden zwischen den Wassern oben und den Wassern unten. Und dieser Unterschied wird jetzt aufgehoben. Die Erde kehrt praktisch zurück zu dem Chaos von 1. Mose 1, Vers 2 und diesem Durcheinander. Diese liebevollen Unterschiede, die Gott gemacht hat, die werden aufgehoben. Und dann heißt es jetzt, und Regen kam auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Der Regen, der jetzt hier genannt wird, ist nicht mehr Matar, also aus dem dann das Wort Lehamtir ist, wo der gnädige Regen ist, der die Erde fruchtbar macht, sondern Geshem. Und ich habe das vorhin schon angedeutet, ich finde das faszinierend, wie die Rabbiner dann sagen, ja, also Gott hat da ganz leise und fein angefangen und erst als er gemerkt hat, die Leute haben es auch nach all den Jahrzehnten, wo ich es ihnen gesagt habe, wo sie es, man würde heute sagen, schriftlich vor Augen hat, die haben es immer noch nicht begriffen, dass jetzt dieser Regen anfängt und erst nachdem die Leute dann immer noch und immer noch und immer noch nicht umgekehrt sind, wurde das zu einer zerstörerischen Flut. Übrigens auch in diesen 40 Tagen und 40 Nächten, wenn so ein Ausdruck kommt, da gucke ich immer, wo kommt der noch in der Bibel vor. Und diese 40 Tage und 40 Nächte, bleibe jetzt mal bei diesem vollen Ausdruck und gehe nicht nur der 40 nach, also der kommt in der Bibel nur dreimal vor, viermal. Zweimal hier, wo es gesagt wird, mit diesen 40 Tagen und 40 Nächten, dass da diese Flut war, ja. Aber dann war Mose zweimal 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai. Und das war auch schrecklich für die Israeliten, die das gesehen haben. Die haben gesagt, oh Mose, geh du lieber, uns ist das so heiß. Aber er hat dort die Tora bekommen, er hat dort das Wort Gottes bekommen. Das war was Positives. Und der Elia, der Prophet Elia, der war ja total deprimiert nach dieser Sache mit den Baalspriestern und die Isabel hat ihn dann versucht zu packen, ja. Dann ist er abgehauen und da findet ihn ein Engel unter einem Ginsterbusch in der Nähe von Beersheba im nördlichen Negev und dann gibt er ihm dort was zu essen und mit der Kraft dieses Essens läuft Elia 40 Tage und 40 Nächte zum Gottesberg, dem Horeb. Und dort begegnet er dann dem lebendigen Gott in einer ganz einzigartigen Weise. Jetzt würde ich euch gern fragen, wo kommt zum vierten Mal diese 40 Tage und 40 Nächte vor? Das ist in Matthäus 4. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet und dann wurde er versucht. Also das ist immer so etwas Zweideutiges, aber eigentlich kommt immer was Gutes heraus. Jetzt könntet ihr nochmal die ganze Sintflutgeschichte durchgehen und sagen, ja, wo kommt da jetzt etwas Gutes raus? Wo kommt da die Gnade raus? Übrigens, diese 40 Tage und 40 Nächte und dass das alles durcheinander geraten ist und dass Gott nachher bei seinem Versprechen sagt, es soll nicht aufhören, auch Abend und Morgen, Tag und Nacht, heißt, dass bei der Flut so viel durcheinander war, dann ist die große Frage, ja, wie konnte denn einer zählen, dass es 40 Tage und 40 Nächte waren? Aber wir halten das mal, also auch da schon, auch dass da zuerst der Tag genannt wird, ist für die Rabbiner ein Problem. Da ist nämlich dann die Frage, ja, also der biblisch fängt der Tag immer am Abend an. Also dann war der feine Regen vom ersten Tag abends bis dann zur Mittagszeit und dann war der Tag und da hat es dann richtig angefangen zu regnen. Ihr merkt, wenn ihr genau rechnet, hat es in diesem Text ganz, ganz viele problematische Dinge. Gerade wenn man, ich sage jetzt einmal, hebräisch tickt. Mir ging es jetzt nur darum, es geht hier um was Historisches. Ich sage nicht, dass wir alles wissen. Ich sage nicht, dass wir alles rausfinden können. Vielleicht bleiben die Diskussionen stehen. Aber der Anspruch des Textes ist, es geht um etwas Historisches. Und dann heißt es, und an eben diesem Tag ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dieses an eben diesem Tag ist auch nochmal im Hebräischen eine ganz auffallende Formulierung. Be'etzem hayomaseh. Da ist zunächst mal klar, also etzem heute ist der Knochen. Da geht es ans Eingemachte. Ja? Da geht es ans ganz Innere. Dieser Tag ist extrem wichtig. Und ich nehme jetzt nur eines heraus. Der Noah war natürlich sehr angegriffen. Und er wurde verspottet. Und er war der Prediger der Gerechtigkeit in einer der schlimmsten Zeiten, die wir uns vorstellen können. Und was jetzt der lebendige Gott macht, ist, er sagt, seht mal, und das sagt die rabbinische Auslegung zunächst einmal, er macht es in der Stärke des Tages, als der Tag am alleroffensichtlichsten war, in der Mitte des Tages, hat Gott den Noah oder ist der Noah in die Arche hineingegangen. Er konnte sich nicht verstecken. Es ist für mich was ganz Wichtiges, wenn wir auf Tage zugehen, die wie die Tage des Noah sind, dann bereitet euch darauf vor, dass Gott euch etwas tun lassen möchte an der Stärke des Tages. Ich habe, wenn wir so übers Internet unterwegs sind, immer wieder, dass Leute Angst haben, da ihren Namen reinzustellen. Oder Johannes, hast du nicht Angst, so offiziell das alles im Internet zu erzählen? Ich glaube, dass der lebendige Gott offenbar machen möchte. Und ja, das kann bedeuten, dass wir leiden müssen. Ja, das kann bedeuten, dass es unwahrscheinlich brenzlig wird aus unserer Sicht. Aber stellt euch darauf ein, dass innerlich auch darauf ein, dass der lebendige Gott uns zur Öffentlichkeit berufen hat, als Zeugnis berufen hat. Er möchte, dass wir gerade in eine Welt, die am Untergehen ist, die rebelliert, etwas hineinleben. Und seht hier in diesem Text, da werden jetzt Semham und Japhet genannt, da werden ihre Frauen genannt, wird ganz klar gesagt, die haben in einer Zeit, wo alles drunter und drüber ging, eine Ein-Ehe gelebt. Also dazu zu stehen, dass man bis zur Ehe wartet und dass man dann heiratet und dass man dann heiratet, um Kinder zu kriegen und all die Dinge, die so altmodisch sind und wie auch immer, ja, da gehört heute schon was dazu, ja. Aber das ist der Bibel übrigens bis hinein, die Petrusbriefe, ganz wichtig, dass das 8 Leute waren, die da in die Arche gegangen sind. Und der Petrus sagt sogar, das ist ein Vorbild für die Taufe. Ihr Lieben, wenn man eine Taufe geheim macht, ist der ganze Sinn der Taufe weg. Die Taufe hat immer etwas, einen öffentlichen Charakter, einen Zeugnischarakter, wo es darum geht, etwas zu bekennen. Und dazu, Vers 14, nahmen die dann alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf dem Land kriecht nach seiner Art. Stellt euch vor, ich meine, vielleicht ist viel schlimmer als Löwe und Lamm, Frau und Gewürm, ich weiß es nicht, so auf engstem Raum zusammen, ja, in einem Schiff. Aber es war da alles zusammen und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen kann, alles, was Fittiche hat. Das ist interessant hier am Ende von Vers 14, wie ausführlich die Vögel beschrieben sind, obwohl der Text sonst ganz schwäbisch sparsam ist. Also da heißt jetzt plötzlich alles Geflügel nach seiner Art, alle Vögel und alles und alle Flügel, die da überhaupt sind. Ja? Warum wird das so ausführlich gemacht? Das dürft ihr auch miteinander diskutieren. Also vielleicht sind die Vögel deshalb so ausführlich genannt, weil die mit ihren Flügeln das größte Wunder darstellen, dass die da zum Noah gekommen sind und sich vom Noah haben nehmen lassen in die Arche hinein. All das ging zu Noah. Da ist noch einmal zu Noah und dann vom Noah oder mit dem Noah in die Arche hinein. Also nicht einfach nur in die Arche, sondern Der Fokus, der Brennpunkt hier ist der Noah. Immer zwei miteinander von allem Fleisch, von allem, in dem der Geist des Lebens war. Und es waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Also dem Noah hat er es geboten. Die Tiere haben gefolgt. Aber dazwischendrin war der Noah. Den könnt ihr nicht rausnehmen. Aber jetzt heißt es hier ganz interessanterweise nicht, dass dann am Schluss der Noah zugemacht hat, immerhin hat er die Arche gebaut und auch die Tür gebaut, sondern jetzt heißt es, und der Herr schloss hinter ihnen zu. Das wäre jetzt wieder sowas für einen Hauskreis. Das wäre wieder was für eine ganze Predigt. Warum schließt der Herr? Übrigens heißt er nicht Gott, sondern da ist es, dieser persönliche Name des Herrn schloss hinter ihm zu. Also geht es mal durch, warum nicht anders? Ja? Vielleicht, die Rabbiner machen da viel draus, also es war eine sehr turbulente Situation, hat vielleicht schon angefangen zu regnen. Die Leute um den Noah herum waren garstig und haben gesagt, wir machen jetzt diese Arche kaputt. Wenn hier niemand überleben kann, wenn der Noah recht hat, dann soll gar niemand überleben. Da gibt es Rabbiner, die beschreiben das dann richtig toll, also dass Gott Bären und Löwen geschickt hat, um die Arche zu beschützen, dass die nicht kaputt schlagen konnten und den Noah nicht umbringen konnten. Aber wenn wir den Text wörtlich nehmen, dann geht es ums Wasser, das dagegen ankommt. Ich finde hier ganz toll, wie Gott gezeichnet wird. Und ich frage mich, wie kommen Christen dazu, einen Rachegott hier zu sehen? Also da muss man Germane sein oder wenigstens Grieche und den Zeus, der mit Blitzen vom Olymp runterwirft, ja, im Hinterkopf haben. Wenn man den Gott der Bibel sieht, dann sieht man den Vater, der kommt und guckt nochmal, sind alle da? Und der guckt, haben alle einen Platz gefunden? Also wenn jemand von außen zuschließt. Wir haben das zum Beispiel in 2. Könige 4. Dort ist eine Mutter, die ihr todkrankes Kind oder ihr totes Kind, dem, das sich selbst nicht mehr helfen kann, das schließt sie ein und dann läuft sie, um den Elisa zu finden. Also das ist, wie wenn Gott eine Plombe dran macht, auf der der Name, das ist nicht meine Idee, das hat auch der rabbinische Ausleger gemacht, da steht Yod-Heh-Waf-Heh drauf, da steht der Name Gottes drauf, das ist ein Siegel, das kann kein Element brechen. Wie Gott der Vater kommt und mit eigener Hand die Tür zumacht. Was hier übrigens auch nochmal gesagt wird, es ist nicht der Noah, der sich selbst rettet. Der Noah hat die Arche gebaut, der Noah hat die Tür gebaut. Der Noah hat über Jahrzehnte hinweg all sein Know-how, alles in diesen Kasten gesteckt. Wer rettet, ist der lebendige Gott. Übrigens, wir haben jetzt nicht die Zeit dazu, aber lest mal Römer 9, Vers 14 bis 23. Da ist vom lebendigen Gott die Rede, der Gefäße macht, eins zur Ehre, eins zur Unehre. Aber unterstreicht euch mal, was da über Gott gesagt wird. Er ist immer nur barmherzig, er erbarmt sich, er ist gnädig. Genau das ist dasselbe hier. Und jetzt heißt es in diesem Text, dass der Herr zuschloss, aber es heißt nicht, er hat hinter ihnen zugeschlossen. Also Noah und Sem und Ham und Japhet und seiner Frau und den Frauen und den Söhnen und all den Tieren, sondern Gott schließt hinter ihm zu. Habt ihr das? Hofft, es steht bei euch so. Entscheidend war wieder der Noah. Und jetzt heißt es, und die Sintflut war 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie hoch empor über das Land und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf dem Land und die Arche fuhr auf den Wassern. Da habe ich jetzt auch, das ist ganz toll, also dieses Bild von der Arche, die auf dem Wasser ist. Die hat keinen Masten, die hat kein Ruder. Die hat keinen Motor. Vielleicht war der Zohar kein Kompass, sondern so eine Art GPS. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat der Noah nicht gewusst, was das genau ist. Die Arche ist nur so gefahren, wie der lebendige Gott sie geleitet. Nur so. Und was ich jetzt faszinierend finde und übrigens hochaktuell für viele christliche Endzeittheorien, die sagen, wenn da ein Gericht Gottes kommt, dann müssen wir vorher weg sein. Da wachsen dann alle eigenartigen Theorien, die nicht in der Bibel drin sind. Ich habe hier interessant gefunden, dass ein Rabbiner sagt, man sollte nicht übersehen, dasselbe Wasser, das alle vernichtet, das die ganze Menschheit vernichtet und alle Tiere, dasselbe Wasser rettet den Noah. Und alle, die mit ihm in der Arche sind. An einem Tag, im selben Augenblick. Der entscheidende Unterschied ist der Gehorsam. Das heißt es, und die Wasser wurden atemberaubend überwältigend auf dem Land, sodass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Wir machen diejenigen, die jetzt sehr viel Wert drauf legen, dass das alles wörtlich zu nehmen ist, sagen sie, guck mal, es sind alle Berge, die bedeckt wurden. Das heißt, 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge. Frage ist, wer hat nachgemessen? Und Frage, welche Elle war es wieder? Ja, und also da kommen ganz viele Fragen. Interessant ist dann, wenn jemand sagt, okay, ich habe den Text jetzt so weit, wo kommen diese 15 Ellen nochmal vor? Ah, das ist die Hälfte der Höhe der Arche. Was passiert da draus jetzt? Ich gebe euch das einfach mit. Ihr Lieben, es ist und es bleibt ein Ringen, den biblischen Text so zu nehmen, wie Gott ihn genommen haben möchte. Das ist mir ganz wichtig. Aber es bleiben dann viele Fragen und wir dürfen diese Fragen stellen. Wenn jemand Naturwissenschaft studiert, darf er diese Fragen stellen. Aber er soll bitte, bitte nicht plump herkommen wollen und einfach nur beweisen, dass die Bibel alles Mythen sind. Die Bibel erzählt uns vieles nicht, sie lässt vieles offen. Aber sie ist sehr genau. Und jetzt guckt mal, jetzt geht's weiter. In dem Vers 21, da heißt es jetzt, ich lese einmal die nächsten drei Verse, weil es um die jetzt noch im Zusammenhang geht. Da ging alles Fleisch unter, das auf dem Land kriecht, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und allem, was da wimmelt auf dem Land und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens, da steht wieder Ruach Chaim, alles, was Geist des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb und so wurde vertilgt alles, was auf dem Angesicht des Erdbodens war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Was hier interessant ist, ist, dass hier drei Worte gebraucht werden, die unterschiedliche Worte, die das Sterben zeigen. Das eine ist in Vers 21, da heißt es, ich sage euch die Worte, damit ihr hört, wie unterschiedlich die sind. Das ist das Verschmachten, das Ersticken, dass alles Fleisch irgendwie kaputt geht. Was Schreckliches. Und dann heißt es im Vers 22, dass alles, worin Odem oder Geist des Lebens in seiner Nase war, das starb. Metu. Das erste war Vayigva und hier Metu. Das ist einfach der Tod im Gegensatz zum Leben. Und der dritte Ausdruck ist im Vers 23, da fängt es dort an, Vayimach. Ihr merkt, Vayigva, Metu und Vayimach, das sind total unterschiedliche Begriffe. Das heißt, wird hier übersetzt mit, so wurde vertilgt alles, was da war. Und es wurde, zweimal kommt es dort vor, es wurde von der Erde weg, es ist das Wegwischen. Es ist wie wenn man, es kommt mal in der Bibel vor, da soll man einen Fluch auf ein Stück Papier schreiben und dann legt man das ins Wasser und es löst sich alles auf. Also da ist nichts mehr da. Und was jetzt eine interessante Beobachtung ist, ist, in diesen drei Versen wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Die Rabbiner sagen, da bewahrheitet sich Psalm 104, Vers 29. Du verbirgst dein Angesicht. Man erschrickt. Du sammelst ihren Geist ein. Man vergeht. Igwaun. Das ist genau dasselbe Wort. Und kehrt zum Staub zurück. Also, dieser ganze Text bietet jetzt unwahrscheinlich viel Material zum Spekulieren. Was da genau passiert ist, wie das genau passiert ist, dass überhaupt nichts mehr da war. Ich möchte jetzt zum Schluss von Vers 23 noch gehen. Da kommen nämlich ein paar ganz, ganz tolle Sachen raus. Zunächst einmal, wir sehen, wenn wir zurückblicken und lest diesen Text nochmal langsam betend, ihr seht da, dass Gott genau das Urteil ausgeführt hat, dass er in 1. Mose 6, Vers 7 ausgesprochen hat, ich werde auslöschen, und er hat es zu einer Wirklichkeit gemacht. Aber die Beschreibung ist jetzt nicht so, wie wir das als heutige Medienverbraucher gerne hätten, sondern es ist eine ganz einfache Beschreibung, eine sehr majestätische Beschreibung. Ja, es ist eine Katastrophe, aber am Schluss hört man, abgesehen vom Geräusch des fallenden Regens, praktisch gar nichts mehr. Ob da ein Sturm war, ob ein Gewitter war, ob ein Erdbeben war, wir wissen es nicht. Das heißt dann, und es blieb nur Noah übrig und wer bei ihm in der Arche war. Dieses Wort Vayishael ist ein ganz wichtiges biblisches Wort. Wenn später vom Überrest Israels die Rede ist, dann wird genau dieses Wort gebraucht. Es geht um eine absichtliche, geplante Verschonung. Und in diesem Text gibt es jetzt eine ganze Reihe von Wortspielen, aber interessant ist, dass wieder der Noah betont wird und dann, wer bei ihm noch in der Arche war. Also es war Noah, der Gnade in den Augen des Herrn gefunden hat. Es war Noah, der dann diese Gerechtigkeit, die ihm offensichtlich verliehen wurde, wo Gott einen Gerechten neben ihm sah. Er hat nicht gesagt, ja, ich bin doch trotzdem nicht besser, ich kann ja nichts. Er hat gesagt, nein, in dieser Gerechtigkeit, die mir verliehen wird, gehe ich jetzt los. Und er hat dann diese Gerechtigkeit durch seine Taten unter Beweis gestellt. Er hat sich nicht von einem Fatalismus beherrschen lassen. Und das geht in diesem Text ganz einzigartig, ganz interessant zusammen. Ich hatte mir noch einen Bibeltext rausgeschrieben. Ach, natürlich. Das ist nämlich, da wird es jetzt noch einmal gesagt, dass also dieses selben Wasser in einem Atemzug, wo Gott sein Angesicht verbirgt. Also ich habe vorhin den Psalm 104, den Vers 29 zitiert, da heißt es, du verbirgst dein Angesicht, man erschrickt, du sammelst ihren Geist ein, man vergeht und kehrt zum Staub zurück. Und dann geht es weiter in Vers 30, du sendest deinen Geist aus. Also er sammelt vorher den menschlichen Geist ein und er sendet dann, du sendest deinen Geist aus und guck hin, sie werden geschaffen. Du erneuerst die Erdoberfläche. Und dann bricht es so richtig aus dem Psalmisten heraus, die Herrlichkeit des Herrn ist ewig. Der Herr freut sich an seinen Werken. Er schaut auf die Erde und sie bebt. Er berührt die Berge und sie rauchen. Und jetzt kommt die Entscheidung von diesem Psalmbeter. Und denkt dran, der Noah hat sich mit dem, was Gott ihm gegeben hat, entschieden. Die Frage ist, für was entscheiden wir uns? Der Psalmbeter entscheidet sich, ich singe dem Herrn in meinem Leben. Ich lobe meinen Gott, solange ich bin. Und dann schließt dieser Text ab und die Wasser herrschten über das Land 150 Tage. Samuel, hättest du es geglaubt, ein Kapitel in einem Abend miteinander?
Nein, ich habe es nicht geglaubt, um die Frage zu beantworten, aber wir sind auch noch nicht durch, weil wir haben noch Fragen. Die ersten sind da, ihr dürft euch gerne melden, sowohl bei YouTube als auch bei Zoom. Ihr könnt sie gerne schreiben und dann seid ihr auch dran. Fangen wir an. Schaffi fragt, ein herzlicher Gruß oder Grüß Gott aus Ansbach. Wie würdest du?
Das war keine Frage.
Ja, ich lese weiter. Wie würdest du oder die Rabbiner begründen, dass von den reinen Tieren 7 Paare und nicht ein Paar in die Arche gingen? Liebe Grüße, Christoph.
Danke, Christoph, für die Frage. Darauf kommen wir in Kapitel 8.
Also mal doch noch nicht durch. Okay, Viktor fragt.
Nein, er hat mir das abgenommen. Ich hätte gerne da gesagt, sonst hat ja niemand nach den reinen oder unreinen Tieren gefragt.
Na, bleib mal noch ein bisschen bei den Tieren. Viktor fragt, was sagst du zum Überleben, in Anführungsstrichen, der Wassertiere? Ist das ein Hinweis auf ein begrenztes Gericht?
Ja, das war definitiv begrenzt. Insofern, also es wird ausdrücklich im Text gesagt, dass wer gestorben ist, es war alles, was auf dem Trockenen war. Und also es ist im Vers 22. Ja, also alles, was auf dem Trockenen war, das alles, was schwimmen konnte, hat überlebt. Und übrigens, was auch nicht, zumindest was nicht erwähnt wird, aber was nicht angetastet wird und was von Gott schon noch einmal in dieser Schöpfung verändert wird, das sind die ganzen Planeten und alles, was drumherum ist. Deswegen haben ja auch manche Leute eine Wahnsinnsangst, wenn sie jetzt einen roten Mond sehen oder eine Sonnenfinsternis oder was auch immer. Ja, da gibt es ja Aussagen in der Bibel, die ganze Schöpfung wird vom lebendigen Gott irgendwann mal gepackt und ich sage jetzt noch einmal durchgeknetet. Das ist in der Sintflut nicht passiert.
Gut, Johannes, vielen lieben Dank. Kannst du mit uns den Abend beenden?
Vater, wir wollen im Gespräch sein mit dir. Ich sehe das, ich spüre das, dass du möchtest, dass wir dein Wort als etwas Kostbares sehen, dass wir das als etwas Besonderes sehen, wenn du redest. Und Vater, ich bitte dich einfach für jeden, der jetzt mit uns hier dabei ist und für jeden, der das nachhört, dass du als der Lebendige, als der Heilige, Schöpfer des Himmels und der Erde, als der Richter und als der Erlöser in unser Leben hineintrittst, dass wir Verbindung mit dir haben dürfen, und ich möchte es von dir erwarten, dass du Menschenleben veränderst durch dein Wort. Amen.
Amen. Einen schönen guten Abend und ein gesegnetes Shalom. Wir sehen uns wieder am zweiten Dienstag im Monat, dann im Mai.